America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry and own guns. I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian Economic School, motherfuckers.
And that's my corner, ladies and gentlemen.
Ich liebe Amerika. Ich liebe die Verfassung. Ich will Waffen tragen. Ich liebe Privateigentum. Lasst mich euch etwas sagen. Wenn euch euer Land am Herzen liegt, lest Ludwig von Mises und die sechs Lehren der österreichischen Wirtschaftsschule.
Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel.
Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht. Das ist bitcoinaudible.de. Und willkommen zur Folge Nummer 177 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, dank des UFC-Kämpfers Renato Moicano sind die sogenannten sechs Lektionen von Mises plötzlich im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen. Nachdem er seinen Gegner K.O. geschlagen hatte, hat er mit Joe Rogan im Post-Fight-Interview am Mikrofon über seine Liebe zur Freiheit und die entscheidende Bedeutung des Verständnisses der österreichischen Wirtschaftslehre gesprochen. Ein in dieser Form völlig unerwarteter Kommentar in einem ganz unerwarteten Kontext und eine Erstmaligkeit sondergleichen, die entsprechenden Clips im Internet haben bereits innerhalb weniger Tage mehrere hunderttausend Hits erhalten. Wie lässt sich das interpretieren? Ist das vielleicht ein Zeichen einer Gezeitenwende, wieder in Richtung Freiheit und einer Neuentfachung der Kultur des gesunden Menschenverstands? Leider ist das schwer zu sagen. Aber was sind die sechs Lektionen von Mises? Und was können wir daraus lernen? All dies und mehr erfahrt ihr in der heutigen Vorlesung eines Textes von Jonathan Newman vom Mises Institute, der sich den Text von Mises vorgenommen und zusammengefasst hat. Insofern habt ihr den Vorteil einer komprimierten Fassung dieser sechs Lektionen und könnt bei tiefergehendem Interesse euch das Buch besorgen, das es zum Glück auch in einer deutschsprachigen Version gibt und die Inhalte dann nochmals detaillierter nachlesen. Lasst mich also ohne weitere Vorrede gleich mit dem Text beginnen und betitelt ist der Artikel mit Was sind die sechs Lehren von Mises? Im Originaltitel What are Mises' Six Lessons? Von Jonathan Newman über das Mises Institute. Ludwig von Mises Werk Vom Wert der besseren Ideen, sechs Vorlesungen über Wirtschaft und Politik ist in letzter Zeit recht populär geworden. Der Mises Bookstore hat seine physischen Exemplare ausverkauft und die PDF-Datei, die kostenlos online verfügbar ist, wurde in den letzten Tagen über 50.000 Mal heruntergeladen. Ein Hinweis von mir als Vorleser: einen Link zur PDF-Datei der englischsprachigen Version und einen Link zur deutschsprachigen Ausgabe findet ihr im Begleittext zu dieser Vorlesung. Die Welle des Interesses an den Ideen von Mises wurde von dem UFC-Kämpfer Renato Moicano ausgelöst, der in einer kurzen Rede nach dem Kampf erklärte, Zitat, I love America, I love the Constitution, I want to carry guns, I love private property, let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian Economic School. Übersetzt, ich liebe Amerika, ich liebe die Verfassung, ich will Waffen tragen, ich liebe Privateigentum. Lasst mich euch etwas sagen, wenn euch euer Land am Herzen liegt, lest Ludwig von Mises und die sechs Lehren der österreichischen Wirtschaftsschule. Ende des Zitats. Die sechs Lektionen, auf die er sich bezieht, sind das Buch von Mises, in der englischsprachigen Version Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow, mit dem deutschen Buchtitel Vom Wert der besseren Ideen, sechs Vorlesungen über Wirtschaft und Politik. Die sechs Lektionen, auf die es sich bezieht, sind das Buch von Mises, Wirtschaftspolitik, Thoughts for Today and Tomorrow, Wenn du daran interessiert bist, was Mises in diesem Buch zu sagen hat, welche seine Abschrift von Vorlesungen ist, die er 1959 in Argentinien gehalten hat, findest du in diesem Artikel eine kurze Vorschau, die dich hoffentlich dazu anregt, das kurze Buch vollständig zu lesen. Nebenbei bemerkt, wenn du ein Student bist, der sich für diese neuen Ideen interessiert, wird sich der nächste Mises Book Club des Mises Institute mit diesem Text beschäftigen. Ein reiner Zufall. Erste Vorlesung: Kapitalismus. Mises beginnt seinen ersten Vortrag mit einem Überblick über die Entwicklung des Kapitalismus aus dem Feudalismus heraus. Die Unternehmen begannen mit der sogenannten Massenproduktion zur Befriedigung der Bedürfnisse der Massen, anstatt sich auf die Herstellung von Luxusgütern für die Elite zu konzentrieren. Diese großen Unternehmen waren erfolgreich, weil sie die Bedürfnisse einer größeren Gruppe von Menschen bedienten, und ihr Erfolg hing vollständig von ihrer Fähigkeit ab, dieser Masse von Verbrauchern das zu geben, was sie wollten. Trotz des erstaunlichen und unbestreitbaren Anstiegs des Lebensstandards, selbst für eine wachsende Bevölkerung, hatte der Kapitalismus seine Kritiker, darunter Karl Marx, der dem Kapitalismus seinen Namen gab. Mises sagt, dass Marx den Kapitalismus zwar hasste und dass er ihn als Angriff auf das System so nannte, aber dass der Name gut ist, Zitat, weil er die Quelle der großen sozialen Verbesserungen, die der Kapitalismus hervorgebracht hat, klar beschreibt. Diese Verbesserungen sind das Ergebnis der Kapitalakkumulation. Sie beruhen auf der Tatsache, dass die Menschen in der Regel nicht alles konsumieren, was sie produziert haben, sondern einen Teil davon sparen und investieren. Ende des Zitats. Wohlstand ist das Ergebnis der Vorsorge für die Zukunft. Genauer gesagt ist er das Ergebnis des Verzichts auf heutigen Konsum durch Sparen und Investitionen in die Produktion. Mises sagt, dass dieses Prinzip erklärt, warum einige Länder wohlhabender sind als andere. Wenn es um Wirtschaftswachstum geht, gibt es keine Wunder. Es gibt nur, Zitat, die Anwendung der Prinzipien der freien Marktwirtschaft, der Methoden des Kapitalismus. Zweite Vorlesung: Sozialismus. In der zweiten Vorlesung wirft Mises einen genaueren Blick auf das von Marx vorgeschlagene System, den Sozialismus. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet, dass die Menschen ihren Beruf selbst wählen und ihre Ressourcen zur Erreichung ihrer eigenen Ziele einsetzen können. Die wirtschaftliche Freiheit ist die Grundlage für alle anderen Freiheiten. Wenn die Regierung zum Beispiel ganze Industriezweige wie die Druckerei beschlagnahmt, bestimmt sie, was veröffentlicht wird und was nicht, und die Freiheit der Presse verschwindet. Mises erkennt an, dass es so etwas wie vollkommene Freiheit im metaphysischen Sinne nicht gibt. Wir müssen den Naturgesetzen gehorchen, vor allem wenn wir die Absicht haben, die Natur nach unseren Vorstellungen zu nutzen und zu verändern. Und selbst wirtschaftliche Freiheit bedeutet, dass es eine grundlegende gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Individuen gibt. Wie Mises sagt, Freiheit in der Gesellschaft bedeutet, dass ein Mensch ebenso sehr von anderen Menschen abhängig ist, wie andere Menschen von ihm. Dies gilt auch für große Unternehmen und die Unternehmer, die sie führen. Die wahren Bosse in der Marktwirtschaft sind nicht diejenigen, die den Arbeitnehmern Befehle erteilen, sondern die Verbraucher. Die Sozialdemokraten verachten die Idee der Verbrauchersouveränität, weil sie bedeutet, dass sie Fehler zulassen. Ihrer Meinung nach sollte der Staat die paternalistische Rolle spielen, zu entscheiden, was für alle gut ist. So sieht Mises keinen Unterschied zwischen dem Sozialismus und einem System der Sklaverei. Zitat: Der Sklave muss tun, was sein Vorgesetzter ihm befiehlt, aber der freie Bürger, und das ist es, was Freiheit bedeutet, ist in der Lage, seine eigene Lebensweise zu wählen. Ende des Zitats. Im Kapitalismus macht es diese Freiheit möglich, dass Menschen in die Armut hineingeboren werden, dann aber großen Erfolg haben, weil sie für ihre Mitmenschen sorgen. Diese Art von sozialer Mobilität ist in Systemen wie dem Feudalismus und dem Sozialismus unmöglich. Mises beendet diesen Vortrag mit einer kurzen Erläuterung der Kritik am ökonomischen Kalkül im Sozialismus. Wenn das Privateigentum an den Produktionsmitteln verboten ist, dann ist wirtschaftliches Kalkül unmöglich. Ohne Marktpreise für die einzelnen Faktoren können wir nicht wirtschaftlich produzieren und die Bedürfnisse der Massen befriedigen. Ganz gleich, wer das sozialistische Planungsbüro beaufsichtigt. Das Ergebnis ist Massenentbehrung und Chaos. Dritte Vorlesung: Interventionismus. Interventionismus beschreibt eine Situation, in der die Regierung, wie es heißt, in Marktphänomene eingreifen will. Jeder Eingriff bedeutet eine Aufhebung der Konsumentensouveränität, die Mises in den beiden vorangegangenen Vorlesungen erläutert hatte. Zitat: Der Staat will sich einmischen, um die Unternehmer zu zwingen, ihre Geschäfte anders zu führen, als sie es getan hätten, wenn sie nur den Verbrauchern gehorcht hätten. Daher zielen alle staatlichen Interventionsmaßnahmen darauf ab, die Vormachtstellung der Verbraucher zu beschneiden. Ende des Zitats. Mises gibt ein Beispiel für eine Preisobergrenze für Milch. Diejenigen, die einen solchen Eingriff vornehmen, beabsichtigen vielleicht, Milch für ärmere Familien erschwinglicher zu machen. Aber es gibt viele unbeabsichtigte Folgen. Eine erhöhte Nachfrage, ein geringeres Angebot, eine nicht preisliche Rationierung in Form von langen Schlangen vor den Geschäften, die Milch verkaufen und, was besonders wichtig ist, Gründe für die Regierung, auf neue Art und Weise zu intervenieren, da ihre ursprüngliche Intervention ihren beabsichtigten Zweck nicht erreicht hat. In Mises Beispiel verfolgte also die neuen Interventionen wie staatliche Rationierung, Preiskontrollen für Viehfutter, Preiskontrollen für Luxusgüter und so weiter, bis die Regierung in praktisch jeden Teil der Wirtschaft eingegriffen hat. Mit anderen Worten, Sozialismus. Nachdem er einige historische Beispiele für diesen Prozess angeführt hat, gibt Mises das Gesamtbild wieder. Interventionismus als sogenannte Politik der Mitte ist eigentlich ein Weg zum Totalitarismus. Vierte Vorlesung: Inflation. Zitat: Es kann keinen geheimen Weg zur Lösung der finanziellen Probleme einer Regierung geben. Wenn sie Geld braucht, muss sie es sich durch die Besteuerung ihrer Bürger beschaffen. Oder unter besonderen Bedingungen, indem sie es von Leuten leiht, die das Geld haben. Aber viele Regierungen, wir können sogar sagen, die meisten Regierungen, denken, dass es eine andere Methode gibt, um an das benötigte Geld zu kommen. Es einfach zu drucken. Ende des Zitats. Wenn die Regierung die Bürger besteuert, um ein neues Krankenhaus zu bauen, dann sind die Bürger gezwungen, ihre Ausgaben zu reduzieren. Und die Regierung, unter Anführungszeichen, ersetzt ihre Ausgaben durch ihre eigenen. Wenn die Regierung jedoch neu gedrucktes Geld verwendet, um den Bau des Krankenhauses zu finanzieren, dann werden die Ausgaben nicht ersetzt, sondern erhöht. Und, wie es dann so schön heißt, die Preise werden tendenziell steigen. Mises entlarvt wie üblich die Idee eines sogenannten Preisniveaus, das steigt und fällt, als ob sich alle Preise gleichzeitig und proportional ändern würden. Stattdessen steigen die Preise Schritt für Schritt. Die ersten Empfänger des neuen Geldes erhöhen ihre Nachfrage nach Waren, was denjenigen, die diese Waren verkaufen, neues Einkommen verschafft. Diese Verkäufer können nun ihre Nachfrage nach Gütern erhöhen. Dies erklärt den Prozess, durch den einige Preise und die Einkommen einiger Menschen vor anderen steigen. Das Ergebnis ist eine Preisrevolution, bei der die Preise und Einkommen schrittweise steigen, beginnend mit der Entstehung des neuen Geldes. Auf diese Weise verändert das neue Geld die Einkommensverteilung und die Verteilung der realen Ressourcen in der gesamten Wirtschaft und schafft Gewinner und Verlierer. Der Goldstandard bietet eine strenge Kontrolle gegen inflationäre Tendenzen der Regierungen. In einem solchen System kann die Regierung keine neuen Geldeinheiten schaffen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Also muss sie auf Steuern zurückgreifen, was besonders unpopulär ist. Die Fiat-Inflation dagegen ist subtil und ihre Auswirkungen sind komplex und verzögert, was sie für Regierungen, die sie anwenden können, besonders attraktiv macht. In diesem Vortrag führt Mises auch eine gründliche Abrechnung mit Keynes und dem Keynesianismus durch, aber das überlasse ich den Lesern zum Vergnügen. Vorlesung 5. Ausländische Investitionen. Mises kehrt zu einem Grundsatz zurück, den er in der ersten Vorlesung eingeführt hat, nämlich, dass das Wirtschaftswachstum aus der Kapitalakkumulation resultiert. Die Unterschiede im Lebensstandard zwischen den Ländern sind nicht auf die Technologie, die Qualitäten der Arbeiter oder die Fähigkeiten der Unternehmer zurückzuführen, sondern auf die Verfügbarkeit von Kapital. Eine Möglichkeit, Kapital innerhalb eines Landes zu akkumulieren, sind ausländische Investitionen. Die Briten stellten beispielsweise einen Großteil des Kapitals zur Verfügung, das für die Entwicklung des Eisenbahnsystems in den Vereinigten Staaten und in Europa erforderlich war. Dies war sowohl für die Briten als auch für die Länder, die diese Investitionen erhielten, von Vorteil. Die Briten erhielten durch ihr Eigentum an den Eisenbahnsystemen Gewinne und die Empfängerländer profitierten, selbst bei einer vorübergehend ungünstigen Handelsbilanz, von den Vorteilen des Eisenbahnsystems, einschließlich der Produktivitätssteigerung, die es ihnen im Laufe der Zeit ermöglichte, von den Briten Anteile an den Eisenbahngesellschaften zu erwerben. Ausländische Investitionen ermöglichen die Kapitalakkumulation in einem Land, um die Entwicklung anderer Länder zu beschleunigen, ohne dass das Land, das die Investitionen tätigt, einseitige Opfer bringt. Kriege, insbesondere Weltkriege, Protektionismus und inländische Besteuerung zerstören diesen für beide Seiten vorteilhaften Prozess. Wenn Länder Zölle erheben oder das Kapital ausländischer Investoren enteignen, so, Zitat, verhindern oder verlangsamen sie die Akkumulation von inländischem Kapital und legen dem ausländischen Kapital Hindernisse in den Weg. Sechste Vorlesung. Politik und Ideen. Die klassischen liberalen Ideen der Philosophen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts trugen dazu bei, die Regierungen zu beschränken und wirtschaftliche Freiheit zu schaffen, die zu der Explosion des Wirtschaftswachstums führte, die Mises in der ersten Vorlesung erörterte. Durch das Aufkommen von Minderheiten, Interessensgruppen, die wir heute als spezielle Interessensgruppen bezeichnen würden, lenkte die Politiker weg von den klassischen liberalen Idealen und hin zum Interventionismus. Die Gruppen, die von den verschiedenen Interventionen profitieren würden, setzten sich bei der Regierung dafür ein, dass ihnen Vergünstigungen wie Monopolprivilegien, Steuern auf den Wettbewerb einschließlich Zöllen und Subventionen gewährt werden. Und wie wir gesehen haben, tendiert diese interventionistische Spirale zum Sozialismus und Totalitarismus. Das Wiederaufleben des kriegerischen Geistes im 20. Jahrhundert führte zu Weltkriegen und verschärfte die totalitären Tendenzen selbst in den einst vorbildlichen Nationen. Der damit einhergehende Anstieg der Staatsausgaben machte Fiatgeld und Inflation zu verlockend. Die von den Interessensgruppen befürworteten Kriege und Sonderprojekte waren teuer, und so wurden Haushaltsbeschränkungen zugunsten einer Geldentwertung verworfen. Dies, so Mises, erkläre den Niedergang der Zivilisation. Er verweist auf das Römische Reich als Beispiel. Zitat: Was hatte sich ereignet? Was war das Problem? Was war die Ursache für den Zerfall eines Reiches, das in jeder Hinsicht die höchste Zivilisation erreicht hatte, die es vor dem 18. Jahrhundert gab? Die Wahrheit ist, dass das, was diese alte Zivilisation zerstörte, etwas Ähnliches war, fast identisch mit den Gefahren, die unsere Zivilisation heute bedrohen. Zum einen war es der Interventionismus und zum anderen die Inflation. Ende des Zitats. Mises schöpft Hoffnung aus der Tatsache, dass die Gegner der wirtschaftlichen Freiheit, wie Marx und Keynes, nicht die Massen oder gar eine Mehrheit repräsentieren. Marx zum Beispiel war, wie er sagt, kein Mann aus dem Proletariat. Er war der Sohn eines Anwalts. Unterstützt wurde er von seinem Freund Friedrich Engels, der, als Fabrikant, nach sozialistischen Vorstellungen der schlimmste Typ des Bourgeois war. In der Sprache des Marxismus war er ein Ausbeuter. Ende des Zitats. Dies bedeutet, dass das Schicksal der Zivilisation von einem Kampf der Ideen abhängt. Und Mises war der Meinung, dass die guten Ideen gewinnen würden. Zitat: Ich halte es für ein sehr gutes Zeichen, dass, Während vor 50 Jahren praktisch niemand in der Welt den Mut hatte, etwas zugunsten einer freien Wirtschaft zu sagen, wir jetzt, zumindest in einigen der fortgeschrittenen Länder der Welt, Institutionen haben, die Zentren für die Verbreitung einer freien Wirtschaft sind. Ende des Zitats. Mögen wir das Projekt von Mises fortsetzen und seine Hoffnung erfüllen. Was die Welt braucht, ist minus Marx, mais Mises. Weniger Marx, mehr Mises. Das war Was sind die sechs Lehren von Mises? Von Jonathan Newman.
Ja, eine schöne Einführung in die Ideen von Mises und einige der Grundlagen der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und wie großartig natürlich auch, dass ein UFC-Kämpfer mit einem Millionenpublikum auf die Grundlagen der österreichischen Schule der Wirtschaftsökonomie aufmerksam macht. Wer hätte so etwas erwartet? Das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Aber der Zustand der Wirtschaft, der Zustand der Gesellschaft führt einfach viele Leute an die Frage, was gibt's für Alternativen? Und da zeigt natürlich die österreichische Schule der Wirtschaftsökonomie eine echte Alternative auf. Ich bin aus diesen Gründen eben eigentlich gar nicht verwundert, dass immer mehr Leute darauf aufmerksam werden. Die Frage ist nur, ob sie genug Pullkraft im Laufe der Zeit entwickeln kann, damit sich auch tatsächlich etwas ändert. Ja, mal sehen, was es bewirkt. Man sollte aber nie darauf vergessen, dass im Moment zumindest die große Masse mit dem Mainstream mitschwimmt. Das keynesianische Denken vom Schulalter an in ihre Köpfe aufgenommen hat und vermutlich auch bei dieser Aussage im Post-Fight-Interview nicht mehr getan hat, als kurz mal die Augenbrauen hochzuziehen, aber nun wohl nicht bereits über Mises Werken sitzt und diese brütend liest. Das erwarte ich mir nicht unbedingt, aber vielleicht stolpert ja der eine oder andere davon über den Podcast, diese Vorlesung. Das wäre natürlich schön. Falls also jemand das erste Mal auf Mises Ideen stößt oder vielleicht es euch interessiert, vielleicht nochmal eine kurze Runde um einige der geäußerten Gedanken. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas Neues dabei. Ja, viele Leute sind tatsächlich überzeugt, dass die meisten Probleme der heutigen Zeit durch den Kapitalismus verursacht werden. Das ist die gängige These, aber sie stimmt einfach nicht, wie so viele andere Dinge auch nicht. Wir haben nämlich nicht mal Kapitalismus, wie man sich durch einen Blick in die Definitionen davon eigentlich relativ einfach überzeugen kann. Aber man muss erst mal verstehen, dass nur in einem freien Markt, in einem unabhängigen Preissystem, einem offenen Geldsystem, die Preise sich so gestalten können, damit sie in sinnvoller Weise als Basis für den Austausch von Wert dienen können. Also intersubjektiv zwischen Menschen, je nachdem, was sie für Bedürfnisse haben und was sie bereit sind, im Austausch für eine Befriedigung dieser Bedürfnisse an Wert zurückzugeben, sozusagen. Ohne das, ohne diese Grundlage, gibt es keinen freien Markt. Es gibt kein brauchbares Preissystem. Es gibt keinen verlässlichen Austausch von Werteinstufungen für Waren und Dienstleistungen durch den Markt. Jedes Mal, wenn man das Geld entwertet, wenn man den Markt manipuliert, wenn man etwas, wie es so schön heißt, subventioniert, wenn man etwas besteuert, wenn man Dienstleistungen oder Waren besteuert, also wenn man Geld inflationiert, Geld druckt, neue Schulden ohne Deckung vergibt. Also mit anderen Worten, jedes Mal, wenn man das Kassenbuch manipuliert, dann verwässert man die wirtschaftliche Information. Es ist wie das Vergiften von Nahrung oder wenn man Wasser zu viel von einer bestimmten schädlichen Chemikalie zuführt. Die Buchhaltung kann dann nicht mehr die Funktion ausüben, die sie eigentlich haben sollte. Guy Swan, der Betreiber unseres Brother-Podcasts sozusagen, hat, wie ich zufällig bemerkt habe, sogar vor einigen Tagen diesen Text selbst vorgelesen und hat dann in seiner Nachbesprechung auf eine Aussage von Devon Erickson, der nicht nur durch seinen Science-Fiction-Roman Theft of Fire, sondern auch immer wieder durch bekannte Aussagen auf Twitter auffällt. Und er hat mal pointiert ausgesagt, die Entwicklung der Gesellschaft beruht auf der Fähigkeit, Kapital zu beschützen. Und da steckt einiges drin, denn wenn man mal überlegt, sich einfach mal vorstellt, wie Menschen vom Beginn ihrer Entwicklungsgeschichte an ihre Arbeit, Zeit und Energie in die Entwicklung von Dingen gesteckt haben. Nehmen wir mal als Beispiel den Bau von Pfeilen für Pfeil und Bogen. Jetzt ist es natürlich so, und dieses Beispiel kennen vermutlich einige von euch bereits, wenn jemand zum Beispiel jeden Tag einfach nur fischen geht, dann hat er je nachdem, wie die Lage im See ist oder im Meer ist, je nach Witterung, je nach Verfügbarkeit von Fischen im Terrain, wo er fischt, halt einfach ein bestimmtes Maß an Glück und kann jeden Tag eine bestimmte Menge von Fischen aus dem Wasser ziehen. Und wenn er Glück hat, kann ihn das auch sein ganzes Leben satt machen. Aber ein wichtiger Teil der menschlichen Entwicklung war, dass es immer wieder mal Menschen gegeben hat, die einen längeren Zeithorizont hatten. Oder wie man in der österreichischen Wirtschaftstheorie so schön sagt, eine lange Zeitpräferenz. Diese Menschen haben sich hingesetzt und einen Teil der Zeit, die sie früher in das Fangen von Fischen investiert haben, zum Beispiel in das Knüpfen von Netzen investiert oder in die Entwicklung von Fischfallen, von Fischreusen. Natürlich war das zeitaufwendig und sie konnten nicht so viele Stunden lang fischen wie ihre Fischernachbarn zum Beispiel, aber längerfristig hat sich dieses Konzept, diese Strategie für manche davon ausgezahlt und sie konnten sich danach eines großen Vorteils erfreuen, nämlich im gleichen Zeitraum mit ihrem Hilfsmittel, ihrem Tool mehr Fische zu fangen als die anderen. Und das war natürlich entwicklungshistorisch ein großer Vorteil für die Gesellschaften, die Gemeinschaften, die sich solche Techniken angeeignet haben, die also eine längere Zeitpräferenz hatten und einen Teil ihrer Zeit in die Entwicklung neuer Technologien gesteckt haben, um noch mehr der betreffenden Waren in kürzeren Zeiträumen erzeugen, generieren zu können, dies also effizienter zu tun als vorher. Nun ist es aber gleichzeitig auch so, dass nur die Entwicklung von solchen Dingen, also von neuen Technologien zum Beispiel, nur sehr zeitbegrenzt nützt, denn man muss ja sowohl das erarbeitete Kapital, also in unserem Beispiel die Fische, oder die Tiere, die man mit Pfeil und Bogen jagen konnte und erlegen konnte, auch beschützen. Man muss auch diese Tools, diese Hilfsmittel beschützen können. Wenn man das nicht kann, dann gibt's im Prinzip die Möglichkeit, dass der benachbarte Stamm kommt, sich diese Technologie einfach aneignet, diese Tools stiehlt, sich davon macht und man selbst mit leeren Händen übrig bleibt. In der Geschichte ist das natürlich oft genug vorgekommen. Insofern ist für die Entwicklung und das Gedeihen einer Gesellschaft neben einer langen Zeitpräferenz auch die Fähigkeit und Bereitschaft, Kapital zu beschützen, Eigentum zu beschützen, ein ganz, ganz wichtiges Element. Insofern ist ja auch eine der wichtigsten Existenzgrundlagen eines Staates der Schutz von Eigentum. Das ist im Prinzip die einzige Legitimation für die Organisation größerer Gemeinschaften, in denen sich die Mitglieder auch gewissen Regeln unterwerfen, dass ihr Eigentum geschützt wird, dass also die Energie, Zeit, Arbeit, die sie in die Entwicklung von Dingen gesteckt haben, geschützt wird. Deshalb sind die Mitglieder eines Staates oder einer sonstigen Gruppierung bereit, einen Teil der Dinge, die sie entwickeln, abzugeben, um damit diese wertvollen Errungenschaften ihrer eigenen Arbeit zu schützen. Es gibt im Prinzip keine wesentlichere Funktion des Staates. Wenn der Staat das nicht leisten kann, und das ist ja gleichzeitig auch etwas, was man immer mehr hinterfragen kann, ob der Staat dieser Aufgabe eigentlich noch gerecht wird oder ob er nicht sogar in gewisser Weise zum Feind vom Eigentum zu werden beginnt seit einiger Zeit. Ja, ohne diese Funktion braucht man den Staat eigentlich nicht. Der Staat hat also in gewisser Weise die Freiheit zu ermöglichen, dass sich seine Mitglieder am Markt frei betätigen können, dass sie Wert austauschen, dass sie verhandeln und Vereinbarungen treffen, ohne einen Statthalter oder einen Oberlord um Erlaubnis fragen zu müssen. Das ist wirkliche Freiheit im Verbund einer Gesellschaft. Solange man niemanden damit schädigt und beide freiwillig eine Übereinkunft treffen, ist man frei. Das ist das, was Freiheit wirklich bedeutet und das ist es gleichzeitig aber auch, was Kapitalismus und Voluntarismus wirklich meint. Aber wir, und vermutlich haben das sich die einen oder anderen von euch beim Zuhören nun bereits gedacht, haben zweifelsfrei keinen freien Markt. Und zwar in hundertfacher, ja tausendfacher Hinsicht. Was wir heute haben, ist zwar keine Abhängigkeit des Marktes von Königen oder Feudalherren, so wie früher, also soziale und politische Abhängigkeit. Was wir heute haben, ist Feudalismus durch monetäre Hierarchien. In der Ausformung, wie sich unser Finanzsystem und unsere Gesellschaft entwickelt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte, das sind Machthierarchien durch Ungleichverteilungen in den Zugang zu Geld und die Kontrolle über die Buchhaltung des Geldes sogar und die monetären Regeln. So weit geht das bereits. Lasst mich das, ein wenig angelehnt an die Nachbesprechung von Guy Swan, seiner eigenen Vorlesung, vielleicht noch etwas erläutern. Wenn ihr euch vorstellt, eine Gesellschaft mit, vereinfacht gesagt, 10 Personen, eine Gesellschaft, in der freier Handel, so wie wir ihn uns vorstellen, in der österreichischen Wirtschaftsökonomie existiert. Es wird wohlgemerkt mit Geld gehandelt, also kein Tauschhandel. Es wird mit Geld gehandelt, aber niemand kann Geld erzeugen. Es gibt eine fixe Geldmenge. In dieser kleinen Gesellschaft von 10 Personen hat jeder, der Geld hat, auch mit jemandem anderen gehandelt. Jeder macht etwas Bestimmtes, investiert Zeit, Energie. Es besteht ein freier Austausch. Der eine baut Häuser, der andere hat Tiere, der andere baut Nutzpflanzen an. Ein anderer wiederum versteht vielleicht etwas von Medizin oder anderen nützlichen Wissenschaften. Ein anderer kann Kutschen bauen und so weiter. Es gibt eine Balance, denn jeder benötigt nur ein Haus, man kann nur eine bestimmte Menge essen und so weiter. Und der Preis wird jeweils vom Wert bestimmt, den diese Güter eines jeden für andere haben. Und man kann sich vorstellen, dass diese kleine Gesellschaft sehr gut funktioniert. Der eine unterstützt gewissermaßen den anderen, es wird aber auch Geld ausgetauscht, das man wiederum für andere Güter und Dienstleistungen verwenden kann. Und wenn man sich's dann vorstellt, je mehr Marktteilnehmer es gibt, umso besser funktioniert dieses System. Und umso mehr kann die betreffende Gesellschaft florieren. Nun kommt aber eine weitere Person dazu, vielleicht in einem alternativen Denkmodell. Diese eine Person hat nichts anderes zu tun, als einfach nur das Geld zu drucken. Wie ändert das aber nun die Dynamik in dieser Gesellschaft? Nun, vorher hat jeder etwas für andere tun müssen, um Wert, also Geld zu erhalten. Man hat sich anstrengen müssen, man hat etwas Produktives für andere schaffen müssen, um etwas zu bekommen. Und gleichzeitig kenne ich auch den Wert von Dingen, weil ich meine eigene Zeit investieren musste, um sie zu bekommen. Und in diesem anderen Modell, wo es eine Person gibt, die nichts anderes zu tun hat, als nur das Geld zu drucken, deren Job es gewissermaßen ist, das Geld zu drucken. Diese Person kann das, was andere erzeugen, nun eigentlich gratis bekommen. Und diese Person trägt auch nichts dazu bei, zu dieser Gesellschaft, nichts anderes als das Geld zu drucken. Sie hat nichts anderes zu tun, als gelegentlich mal den Drucker anzuwerfen und das Geld zu erzeugen. Also das Wertvollste überhaupt, nämlich das Tauschmittel, das alle in dieser Gesellschaft verwenden, das alle benötigen und in dem jede Ware, die in dieser Gesellschaft gekauft oder verkauft werden will, getauscht wird. Und wenn man das noch ein Stückchen weiter denkt, dann kann man sich vorstellen, dass eigentlich auch die Entscheidungen dieser Person, die das Geld druckt, eigentlich kein wirkliches Gewicht haben, weil diese Person nämlich kein Risiko trägt. Sie hat, wie man im Englischen so schön sagt, kein Skin in the Game, sie hat nichts zu verlieren. Weil sie ihr das Geld druckt, kann sie zu jedem Zeitpunkt weiteres Geld drucken und eine neue Entscheidung treffen. Welche Kosten dann diese Entscheidung haben oder wie aufwendig diese Entscheidung ist, ist eigentlich sekundär, sie kann ja das Geld drucken. Während wenn ich mir im Schweiße meines Angesichts 1 Million Euro erarbeiten musste, dann werde ich ein viel besseres Gefühl für den Wert dieses Geldes haben, als wenn ich sie einfach gedruckt hätte. Oder wenn ich im zarten Alter von 20 Jahren an in der Politik unter Anführungszeichen gearbeitet hätte, um ein wenig provokanter zu formulieren. Ich würde dann einfach rausgehen und die 1 Million verblasen, sie verbrassen, ohne Gedanken an das Morgen, aus Gewohnheit heraus. Denn ich habe kein Gefühl für den Wert von 1 Million Euros. Ich habe niemals dieses Gefühl entwickelt. Ich weiß nicht, wie schwer die zu erarbeiten ist, diese Million. Aber zurück zum Grundthema des freien Marktes versus Feudalismus. Im Feudalismus bewegt sich wenig, weil die Menschen ja nicht für sich arbeiten, sondern für den Lord oder das Land. Es treibt sie eigentlich nichts an, außer die Angst vor Bestrafung. Es gibt keinen Antrieb, wenn man so will, um Wert zu schaffen oder sogar wertvollere Dinge herzustellen oder zu entwickeln. Es gibt auch nicht diese wichtige Feedbackschleife, in der Menschen gegeneinander im Wettbewerb stehen und versuchen, immer besser zu werden, um letztendlich immer mehr Kapital zu akkumulieren, immer mehr Möglichkeiten, sich zu erarbeiten, wohlgemerkt. Ja, und wenn wir auf unser Beispiel zurückkommen, beginnt sich auch die Gesellschaft selbst nach einiger Zeit zu verändern. Zunehmend beginnen die Menschen dann nur mehr für diese eine Person, nennen wir sie vielleicht nicht Mark oder Elon, nennen wir sie Jeff, zu arbeiten. Denn Jeff hat das Geld. Man arbeitet deshalb am besten für Jeff. Und Jeff zahlt gut für ein Luxushaus, das er sich wünscht. Er zahlt gut für das beste Fleisch und tolle Autos, tolle Kutschen. Und das Fatale ist, es sieht so aus zunächst, als würde die Wirtschaft florieren, weil alles sich bewegt. Aber immer mehr arbeiten nur für Jeff. Alle erzeugen Dinge, die eigentlich sonst niemand braucht und niemand unbedingt will, außer Jeff. Also alle arbeiten irgendwann für die Klasse der Geldfälscher, für die Gelderzeuger. So kommt es dazu, dass eine Gesellschaft mit eigentlich hohem Potenzial und riesigen BIP, also Bruttoinlandsprodukt, es wird also viel Geld bewegt und umgesetzt, im individuellen Fall doch arm ist, dass ein großer Anteil der Menschen es sich nicht leisten kann, sich von mehr als Kuchen und Wasser zu ernähren, dass viele Drogenprobleme haben, wo die Städte verfallen und das Reich zu einer Karikatur seiner selbst wird. Denn niemand kümmert sich mehr darum. Alle jagen nur mehr der Geldquelle nach, schnellen Gewinnen und bemühen sich, der Inflation zu entkommen. Denn Jeff druckt immer mehr. Jeff braucht immer mehr Geld. Immer mehr Menschen tragen immer weniger Wert zur Gesellschaft und dem Markt selbst bei, weil er sich einfach nicht mehr auszahlt und das gesamte Spiel ohnehin korrupt und unfair ist. Das gesamte System basiert auf Betrug und unfairen Vorteilen der Geldfälscherklasse. Und ja, unser gesamtes System ist heute so aufgebaut, genau so. Es ist monetärer Föderalismus. Wenn also die Märkte die Ressourcen nicht verteilen und das Preissystem nicht sinnvoll dazu nützen können, den Wert von Dingen innerhalb einer Gesellschaft fair zu bewerten und zu übersetzen, dann ist das kein freier Markt, das ist nicht Kapitalismus. Es ist nur Sklaverei mit Extraschritten und schönen Worten. Schön NLP-mäßig verpackt, sodass die Leute es dankend annehmen und sich über kleine Steuerrückvergütungen freuen, wenn sie gerade vorher 10-mal so viel berappen mussten. Ja, so viel mal dazu. Besonders muss ich sagen, hat mir die 6. Vorlesung von Mises gefallen, das Kapitel Politik und Ideen, weil es unsere aktuelle Zeit, finde ich, so treffend wieder beschreibt. Es ist fast so, als hätte Mises diese 6. Vorlesung für unsere heutige Zeit geschrieben. Insofern sollte sie vielleicht beim Zuhören ein wenig eurer Aufmerksamkeit entgangen sein, weil ihr abgelenkt wart, oder sie euch nochmal anhören wollt, dann tut das bitte, oder schnappt euch vielleicht sogar das Originalwerk, in dem diese Ideen noch genauer ausgeführt sind. Sehr bekannt ja auch der Hinweis von Mises, etwas, das viele nicht wissen, dass sowohl Marx als auch Engels eigentlich keine Menschen aus der Arbeiterklasse waren. Das waren keine Kämpfer für die Arbeiter, sondern sie sind selber eigentlich Bourgeois gewesen. Sie haben der Elite angehört und haben aber sehr schlau den Ärger der Massen für sich selbst, für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert, um sich selber an die Spitze der Gesellschaft zu katapultieren, um mehr Macht zu akkumulieren und letztendlich, das wissen wir spätestens nach der heutigen Vorlesung, auch selbst für sich mehr Kapital zu akkumulieren. Der Sozialismus und seine Steigerungsform der Marxismus, das sind Betrugssysteme. Sehr schlaue Betrugssysteme, die im Verderben und im Tod enden. Die Geschichte hat das immer wieder bewiesen und die Verlogenheit, mit der der Marxismus bereits beginnt, illustriert diesen Umstand eigentlich geradezu prototypisch. Ja, ein toller und wichtiger Artikel. Ich hoffe, er führt doch die eine oder andere Person zum möglichen Rettungsring für die Wirtschaft, nämlich eine Neuorientierung hin zur österreichischen Wirtschaftsschule, die aber ja leider nur eine Denkschule ist und nur wenig mit dem zu tun hat, was derzeit tatsächlich in Österreich abgeht, wenn man mal die dortigen Wirtschaftsnachrichten liest. Die österreichische Politik versucht ja spätestens seit Corona krampfhaft alle Fehler der deutschen Politik nachzumachen. Also ich hoffe, der Artikel trägt etwas zur Aufklärung bei und ja, denke eigentlich ähnlich wie Salfidian Amus, der es ungefähr so formuliert hat, dass 50 Jahre nach seinem Tod Mises innerhalb von 3 Tagen mehr Downloads verzeichnen konnte, als 95% der lebenden Wirtschaftswissenschaftler in ihrem gesamten Leben erhalten. Wenn man also stupide immer wieder die Fiat-Propaganda wiederholt, ja, dann erhält man möglicherweise Fiat-Jobs und Fiat-Titel, aber die Suche nach der Wahrheit, die kann mutigen und geistesstarken Pionieren Unsterblichkeit verleihen. Mises Gesamtwerk ist großartig, ganz, ganz wichtig, in jedem Fall lesenswert. Ich hoffe insofern, dieser kleine Artikel hat euch ein paar Ideen geliefert, die euch einladen und verführen, genauer nachzulesen. Gern seid ihr auch eingeladen, unsere anderen Vorlesungen zum Thema Austrian Economics bzw. österreichischer Wirtschaftsökonomie anzuhören. Es gibt ja schon einige dazu. Sucht einfach auf unserer Website nach Austrian, das sollte genügen, und ihr erhaltet die entsprechenden Vorlesungen angezeigt. Ja, wer unseren Podcast unterstützen möchte, da gibt's viele, viele Möglichkeiten dazu. Die einfachste ist natürlich, ihn einfach weiter zu verteilen. Macht andere darauf aufmerksam, empfehlt die einzelnen Vorlesungen oder den Podcast an sich weiter. Das unterstützt, dass noch mehr Menschen Bitcoin besser verstehen. Das ist ja das Ziel unseres Podcasts. Würde mich wirklich sehr freuen. Und wer aber von euch denkt, diesen Podcast sollte es noch länger geben, wir brauchen noch mehr Vorlesungen dieser Art, dann bitte unterstützt auch durch das Senden von Sats. Da werden wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, gemäß dem Value-for-Value-Prinzip, nämlich auch Wert zurückzugeben, wenn man Wert durch etwas erfahren hat. Nur das ermöglicht nämlich eine Parallelökonomie. Wenn wir immer nur konsumieren und andere Arbeit tun lassen, kann das System nicht funktionieren. Insofern bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, wenn sich immer wieder mal einige von euch die Ärmel hochkrempeln und tatsächlich Wert zurückschicken in Form von Sats. Die Möglichkeit ist ganz einfach, zückt einfach eure Wallet, vielleicht wollt ihr sie wieder mal testen, mal das Senden von Sats über Lightning ausprobieren oder einfach auch nur euer großes Herz zeigen. Dann zückt bitte eure Wallet und schickt uns so viele Sats wie möglich. Es gibt ja auch die Möglichkeit, laufend über die Podcast 2.0 Apps während des Zuhörens Sats übertragen zu lassen. Auch das hilft sehr weiter. Wer also den Podcast bei unseren Vorlesungen, unseren Podcast entsprechend konfigurieren kann, regelmäßig kleine Beträge zu übertragen, das wäre wirklich ganz, ganz nett. Ja, hinterlasst gerne auch Kommentare bei der Vorlesung, entweder auf unserem YouTube-Channel. Wer den noch nicht kennt, dem sei er sehr empfohlen, vielleicht ihn zusätzlich zu abonnieren, doppelt hält besser. Also hinterlasst dort gerne eure Kommentare, interessiert mich immer wieder, die zu lesen, oder übertragt Anregungen und Rückmeldungen einfach gemeinsam mit euren Sats-Spenden. Diverse Wallet und Apps bieten ja diese Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank auch bei dieser Gelegenheit wieder mal an all jene von euch, die tatsächlich Sats gesendet haben während der letzten Vorlesungen. Ihr seid alle in meinem Herzen und ihr motiviert mich immer wieder aufs Neue, mich hinzusetzen und mir neue Vorlesungen vorzunehmen. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Leute, damit wieder mal genug für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald schon wieder mehr von uns. Und bis zu einem nächsten Mal. Genießt die Zeit, genießt das Leben. Erfreut euch dran und bis dann. Ciao, euer Rob.